ARD Sounds.
Spionage und Sabotage in Deutschland. Wieder Verdächtige festgenommen.
40 Jahre Tschernobyl-Katastrophe. Welche Auswirkungen sie bis heute hat.
Und Kinder müssen draußen bleiben. Eine Therme in Hessen erhitzt nicht nur das Wasser, sondern auch die Gemüter.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen muckeligen Freitagmorgen wünschen euch Uli Spinnrad und Magdalena Bienert. Wir haben den 24. April.
Schönen guten Tag zusammen. Da werden die Polizisten wahrscheinlich auch nicht schlecht gestaunt haben bei einer Routinekontrolle, die sie gemacht haben auf der Autobahn 6 in Bayern. Da saßen nämlich zwei Männer im Auto und die hatten aber noch jede Menge Zeugs dabei in ihrem Auto, nämlich zum Beispiel gefälschte Ausweise, Kameras, eine Drohne, GPS-Tracker, Funkgeräte und auch mehrere Handys und SIM-Karten. Was genau die beiden damit vorgehabt haben oder vielleicht auch schon vor dieser Kontrolle gemacht haben, das ist noch nicht klar. Oder die Ermittler sagen es nicht. Aber die Vermutung ist, dass das Spione waren.
Also das ist jetzt der Verdacht der Ermittler. Die gehen davon aus, dass die beiden Männer irgendwas sabotieren wollten mit dem ganzen Zeug, was sie dabei hatten. Und dieser Fall aus Bayern macht mal wieder deutlich, dass Spionage und Sabotage vor allem seit Beginn des Ukraine-Kriegs ja eine riesige Rolle spielt, muss man sagen. 321 Fälle hat das Bundeskriminalamt letztes Jahr registriert. Diese vertraulichen Zahlen haben unsere Kollegen bekommen, die für WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung investigativ recherchieren.
Und das sind ja auch nur die Fälle, die bekannt geworden sind. Ne? Mhm. Aber auch ohne diese Zahlen kriegt man schon einen Eindruck von der Lage, wenn man zum Beispiel mal in die Jahresberichte der Verfassungsschutzbehörden guckt oder zum Beispiel auch auf die Website des Generalbundesanwaltes. Der übernimmt ja Fälle immer dann, wenn sie eine politische oder staatliche Tragweite haben. Und da sind in den letzten Monaten viele Meldungen aufgeploppt, die so oder so ähnlich klingen. Festnahme wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Tätigkeit. Oft geht es dabei um mutmaßlich chinesische Spione, aber noch häufiger um russische.
Und im März erst gab es auch zwei Festnahmen. Da sollen zwei Männer mutmaßlich für Russland einen Unternehmer aus Bayern ausgespäht haben, der Drohnenbauteile in die Ukraine liefert. Oder in Wuppertal, da ist die Eingangstür von einem Umspannwerk aufgebrochen worden, wo unser Strom verteilt wird.
Tja, nicht alle diese Fälle, die das BKA registriert, werden dann auch zur Anklage gebracht, weil nicht immer Verdächtige ermittelt werden können. Aber immer wieder eben doch. Das zeigen ja die Verfahren der Bundesanwaltschaft. Und ein Problem der Ermittler dabei ist grundsätzlich, dass Russland gerne auch sogenannte Wegwerfagenten benutzt. Das sind eben keine Profis von den Geheimdiensten, sondern irgendwelche Leute, ganz normale, die in sozialen Netzwerken angeworben werden, ohne dass sie unbedingt wissen, dass sie da gerade für einen Geheimdienst arbeiten.
Da wird dann ja ein Huni oder so dafür bezahlt, dass man Fotos von bestimmten Bauwerken macht oder mal ein Paket von A nach B transportiert. Da ist dann aber vielleicht eine Sprengladung drin. Aber diese Wegwerfagenten wissen das natürlich nicht, was genau da drin ist in dem Paket. Und die Hintermänner, ja, die bleiben im Dunkeln und eine direkte Verbindung zu einem ausländischen Geheimdienst ist schwer nachweisbar.
Militäranlagen oder Unternehmen, die irgendwas mit der kritischen Infrastruktur zu tun haben, zum Beispiel Strom oder auch die Bahnnetze, das Ausspähen und Sabotieren davon, das nennt man hybride Kriegsführung. Und das ist auch genau der Grund, warum Politiker oft sagen, wir sind zwar nicht im Krieg, aber wir sind eben auch nicht mehr im Frieden. Russland versucht mit Spionage natürlich an Infos zu kommen, aber es geht manchmal auch einfach nur um Verunsicherung.
Ja, genau. Also es soll das Gefühl in der Bevölkerung erzeugt werden, dass wir angreifbar und verwundbar sind und dass der Krieg in der Ukraine auch uns direkt betrifft, sodass vielleicht der ein oder andere zu der Meinung kommt, ja, lass uns mal besser die Unterstützung für die Ukraine zurückfahren, wenn wir dafür auch so angegriffen werden. Also das kann ja auch Einfluss bis auf die Wahlen hin haben.
Dazu passt übrigens auch die Tatsache, dass die mutmaßlichen Spione, die enttarnt werden, gar nicht mal so selten auch Ukrainer sind, also jedenfalls einen ukrainischen Pass haben. Ob das jetzt solche Wegwerfagenten sind, die also gar nicht wissen, dass sie für Russland arbeiten, oder ob das ganz bewusst gemacht wird, damit bei einer Tat der Verdacht auf die Ukraine gelenkt wird, ist aber eigentlich egal.
In Bayern, bei diesem aktuellen Fall, da war das jetzt auch so. Einer der Männer ist Ukrainer und der andere kommt aus Lettland. Beide sitzen auf jeden Fall jetzt in Untersuchungshaft. Ich war damals kurz vor der Einschulung. Uli, du warst, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt. Trotzdem teilen wir beide so vage Erinnerungen an die Erzählungen von damals. Vor 40 Jahren, genauer gesagt am kommenden Sonntag vor 40 Jahren, da ist in der Ukraine im AKW Tschernobyl Reaktor 4 explodiert. Ja, und was folgte, war der sogenannte Super-GAU, der weltweit schwerste Unfall in der zivilen Nutzung der Atomenergie. Und durch diese Explosion wurde die ganze Region um das AKW herum radioaktiv verseucht.
Ich bin erst 4 Jahre später geboren worden. Es war übrigens auch nicht so, dass nur die Region um das AKW radioaktiv verseucht worden ist, sondern Wolken, Wind und Regen haben radioaktive Partikel in viele Länder verbreitet und bis heute ist auch überhaupt nicht final geklärt, wie viele Menschen eigentlich durch die Explosion und vor allem dann auch durch die Folgen gestorben oder zumindest sehr krank geworden sind.
Die Sowjetunion, wozu ja die Ukraine damals noch gehört hat, die hat da vieles vertuscht. Gerade die Menschen in der DDR, die wurden überhaupt nicht über das ganze Ausmaß informiert. Wir haben hier einen Originalton aus dem DDR-Radio von damals.
Die Strahlungssituation im Kraftwerk und seiner Umgebung ist stabilisiert worden. Nach der TASS-Meldung über die Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine wurden keine Werte der Radioaktivität gemessen, die eine Gesundheitsgefährdung hervorrufen können.
Tja, das ist dann erst nach und nach überhaupt alles ins Licht gekommen, was genau eigentlich passiert ist und was das für die Menschen vor Ort und in ganz vielen anderen Teilen von Europa und der Welt bedeutet hat. Die sowjetischen Behörden, die haben den Unfall erst Tage später bestätigt, als Schweden und Finnland schon stark erhöhte Strahlenwerte gemessen hatten.
Und die Menschen in der DDR haben überhaupt noch mal viel später von dem Unfall und den Folgen erfahren und das auch nur verbotenerweise aus den Westmedien, denn mit Rücksicht auf den sozialistischen Bruderstaat hat die DDR-Regierung versucht, das Unglück und ja, mögliche Gefahren herunterzuspielen. Und daran erinnert sich auch Ulrike. Sie hat damals in Eisenach in Thüringen gelebt, in der damaligen DDR mit 2 kleinen Kindern. Und in diesen Tagen ist etwas Merkwürdiges passiert, erinnert sie sich.
Und plötzlich tauchte da eben zu einer Zeit, wo wir es nicht gewohnt waren, eingeschweißte Gurken und Kopfsalat auf in Hülle und Fülle. Und bis dahin hatte niemand in Folie eingeschweißte Gurken gekannt.
Ulrike hat dann diese Gurken auch nicht gekauft, weil ihr das damals seltsam vorgekommen ist. Und nachher hat sich dann auch herausgestellt, dass das Lebensmittel waren, die im Westen wegen Tschernobyl und der Strahlenbelastung niemand mehr haben wollte und dann irgendwie in die DDR gekarrt wurden. Und Ulrike selbst hat von der Katastrophe schlussendlich auch nur aus dem Westfernsehen erfahren, dass sie heimlich geschaut hat. Und sie hat sich damals ziemlich allein gelassen gefühlt. Da kamen jede Menge Fragen in ihr hoch, die sich viele in der DDR angefangen haben zu stellen.
Was macht das mit unseren Kindern? Was können wir jetzt machen? Sollen wir die Kinder überhaupt jetzt in den Kindergarten geben? Können die draußen spielen?
Auch im Westen haben sich die Menschen nicht genug informiert gefühlt. Die waren unsicher, was sie essen können und was nicht. Ein Physiker aus Hessen, der damals Messuntersuchungen durchgeführt hat, der sagt, die Strahlung war überall messbar. In den Sandkästen, in der Milch, im Heu.
In Ulrike aus Thüringen hat diese Desinformation daneben der Sorge aber auch so eine gewisse Protesthaltung ausgelöst.
Dieses nicht informiert werden und klein gehalten werden und nicht gehört werden, das denke ich, schwingt dann obendrauf noch mehr mit.
Ja, und Ulrike geht sogar so weit, dass sie heute sagt, dass das im Endeffekt sogar einen Teil dazu beigetragen hat, dass die Mauer am Ende gefallen ist.
Die Katastrophe in Tschernobyl ist einschneidend für sehr viele Menschen gewesen, natürlich in der Ukraine, aber auch in vielen anderen Teilen Europas. Wir haben jetzt hier keine Zeit, leider alle Aspekte und Perspektiven zu beleuchten, aber wir können euch einen Podcast empfehlen, der das macht. Der heißt Tschernobyl, die Katastrophe und wir. Da hört ihr dann noch mehr von Ulrike und ihr lernt Anatoli kennen, der kurz nach der Explosion von Funktionären der Sowjetunion rekrutiert und direkt in das verstrahlte Gebiet geschickt worden ist. Diesen Podcast verlinken wir euch in unserer Folgenbeschreibung.
Und wir gucken auch nochmal ins Heute. Die radioaktiven Strahlenwerte im Boden und in Lebensmitteln bei uns in Deutschland, die werden seitdem, seit der Katastrophe, regelmäßig überprüft. Und es gibt nach wie vor allem im Süden von Deutschland, erhöhte Werte. Die werden da zum Beispiel in Wildfleisch oder auch bei heimischen Pilzen festgestellt. Aber die zuständigen Behörden sagen, dass die Werte weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Werten sind. Und ja, wenn man diese Lebensmittel in normalen Maßen isst, dann soll das alles kein Problem sein.
Ja, und Thema Atomkraftwerke. In Deutschland sind keine mehr am Netz. Das ist ja eine Entscheidung, die nicht nur eine Konsequenz aus Tschernobyl, sondern auch aus Fukushima in Japan war. Dort ist der Nuklearunfall jetzt 15 Jahre her. Diskutiert und auf politischer Ebene auch debattiert wird natürlich trotzdem immer wieder eine Rückkehr zur Atomkraft oder eine andere Art von AKW. Vor allem, weil ja auch Öl und Gas knapp werden durch Kriege wie in der Ukraine. Oder jetzt mit dem Blick in Richtung Iran und der Straße von Hormuz.
In anderen Ländern als Deutschland ist Atomkraft aber nach wie vor Teil vom Energiemix. Auch in der aktuellen Bundesregierung ist man sich auch überhaupt nicht einig. Der Bundesumweltminister Carsten Schneider will auf gar keinen Fall einen Wiedereinstieg in die Atomkraft. Der Bundeskanzler Friedrich Merz findet aber, dass der Atomausstieg ein strategischer Fehler war. Er hat aber auch vor ein paar Wochen gesagt, dass man das jetzt nicht mehr ändern kann und er sich auf die Energiepolitik konzentrieren wird, die wir jetzt eben haben.
Unsere Kurznachrichten.
Ungarn hat nach Monaten der Blockade einen 90 Milliarden Euro Kredit der EU an die Ukraine freigegeben. Und mit dem Geld will die Ukraine jetzt Luftabwehrraketen produzieren und die Infrastruktur des Landes reparieren. Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich gerade auf Zypern und der ukrainische Präsident Selenskyj ist auch dabei. Dabei hat er nochmal gedrängt, die Ukraine in die EU aufzunehmen.
Die Bundesgesundheitsministerin Wagen hat ja gerade erst Sparpläne für das Gesundheitssystem vorgestellt. Jetzt kommt deutliche Kritik von den Hausärztinnen und Hausärzten. Die sollen nämlich in Zukunft mehr Aufgaben übernehmen, damit die Leute nicht mit jeder Kleinigkeit in die Notaufnahmen der Krankenhäuser rennen. Gleichzeitig soll den Hausärzten aber weniger Geld von den Krankenkassen gegeben werden, um Patienten zu behandeln. Die Pläne von Wagen müssen erst noch vom Bundestag diskutiert und beschlossen werden.
Der Facebook- und Instagram-Konzern Meta will jeden 10. Job streichen. Das betrifft dann rund 8.000 Mitarbeitende. Gleichzeitig sollen 6.000 aktuell unbesetzte Jobs auch nicht mehr nachbesetzt werden. Meta will effizienter werden und steckt gerade viel Geld in KI. Und die könnte dann auch manche von den Stellen ersetzen, die jetzt wegfallen sollen.
Magda, wie stehst du zu Thermen?
Also eigentlich mag ich sie. Es ist sehr entspannend. Ich bin am liebsten alleine da, sage ich ganz ehrlich. Damit ich mich wirklich auch entspannen kann und in die Sauna gehen kann und
funktioniert meistens nicht. In der Regel ist man nicht allein in der Therme. Ich bin ehrlicherweise.
Also ich meine ohne Familie tatsächlich.
Okay.
Ohne Kinder, die ich beaufsichtigen muss.
Verstehe. Ich bin gar kein Freund irgendwie von Sauna und so, aber ich gehe schon ganz gerne in Thermen, weil ich mag es, dass das Wasser da so warm ist. Weil ich
das
bin
stimmt.
wirklich eine Mimi, was Wassertemperaturen angeht. Und in normalen Schwimmbädern ist das eben ein bisschen kälter.
Ja.
Und ich finde, auch mit Kindern ist das total sinnvoll, weil das Wasser da wärmer ist, dann kann man die einfach länger drin lassen. Zum Beispiel, wenn ich in Österreich in Urlaub bin, dann gehe ich auch immer in eine Therme, die da in der Nähe ist. Die hat aber auch einen eigenen Kinderbereich, das ist ganz schön.
Ja, da kannst du froh sein, dass die Therme in Bad Nauheim in Hessen nicht deine Lieblingstherme ist. Das sorgt nämlich gerade für Diskussionen. Da ist der kinderfreie Samstag eingeführt worden. Also samstags dürfen nur noch Gäste ab 16 Jahren rein. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, dass es da viele unterschiedliche Reaktionen zu gibt.
Jo, positiv wie natürlich auch negativ. Also gucken wir erstmal drauf, warum die Therme das überhaupt macht. Der Chef sagt, dass die Gäste immer wieder den Wunsch geäußert hätten, dass es einen Tag am Wochenende gibt, der für Ruhe, Entspannung und Erholung da ist. Ja, und daraus hat die Therme dann wohl geschlussfolgert, dass das mit Kindern nicht möglich ist. Also dürfen die samstags nicht mehr rein.
Und die Gäste, die das gefordert haben, die sind natürlich froh. Viele andere kritisieren wiederum diese Entscheidung. Vor allem eben, weil Samstag ja besonders für Familien ein guter Tag ist, um gemeinsam ins Schwimmbad zu gehen. Und die Therme meint natürlich, es gibt ja noch den Sonntag und ganz in der Nähe gibt es auch ein Spaßbad mit Rutsche, Wellenbad und allem Pipapo. Und dass die Familien eigentlich da sowieso besser aufgehoben sind.
Das sehen sogar manche Eltern so. Ich habe einen Kommentar gelesen von einem Vater, der meint, dass so eine Therme für Kinder sowieso viel zu langweilig sei, weil es eben keine Rutschen und keine Action gibt.
Hm.
Wobei das natürlich auch sehr auf die Therme ankommt. Klar, viele sind reine Wellness-Einrichtungen, aber wie gesagt, zum Beispiel die in Österreich, wo ich dann gerne hingehe, die hat extra einen großen Kinderbereich.
Diese Therme in Bad Nauheim, was übrigens auch ein Kurort ist, die versteht sich eben eher als Ort der Erholung und ist damit übrigens nicht die einzige, auch wenn das jetzt gerade für Aufregung sorgt. In Bad Ems in Rheinland-Pfalz macht das eine Therme sonntags auch so. Da dürfen zumindest ab nachmittags keine Kinder mehr rein. Und bei mir in Brandenburg, in Bad Saarow, gibt es eine ähnliche Regel.
Die Therme dürfen das aber eben auch ganz allein entscheiden. Das ist ihr Hausrecht. Der Bundesgerichtshof hat das vor ein paar Jahren auch in einem Urteil nochmal bekräftigt, dass das so Einrichtungen selber entscheiden können, zumindest wenn es eine gute Begründung gibt.
Also wenn es um Kinder geht, die Emotionen kochen hoch und wir wollen mal wissen, wie seht ihr das? Also Kinder rein in die Therme oder lieber nicht? Habt ihr Verständnis für den kinderfreien Tag in der Therme oder sagt ihr, nein, das ist kinderfeindlich, das geht gar nicht? Wie denkt ihr darüber? Sagt uns gerne mal Bescheid als Mail, als Sprachnachricht oder auch als Kommentar unter Spotify. Uns interessiert eure Meinung.
So, und jetzt noch einen herzlichen Glückwunsch, dass wir rausschicken nach Reutlingen in Baden-Württemberg. Da sind erst zwei Anläufe fehlgeschlagen und jetzt hat es doch noch geklappt. Reutlingen hat nämlich den Weltrekord im Tischtennis-Mexle, also dem größten Tischtennis-Rundlauf, um einen Tisch geholt.
An dieser Mexle-Aktion auf dem Reutlinger Marktplatz hatten sich mehr als 500 Menschen beteiligt und sind da alle um die Tischtennisplatte rumgelaufen. Also ihr kennt das, ne, wenn mehrere spielen und nach dem Ab- und Aufschlag, dann rennt man schnell auf die andere Seite rüber. Mexle, ich dachte erst, es ist ein Trinkspiel, aber also weil ich kenne das nur unter Chinesisch spielen.
Nee.
Warum das Mexle also, in dieser
Ich kenne das ehrlicherweise nur unter Rundlauf. Mexle erinnert mich auch eher an Mexeln, das Saufspiel. Und ja, Chinesisch spielen habe ich ehrlicherweise noch nie gehört. Vielleicht kannst du mal recherchieren, wo das herkommt. Würde mich echt interessieren.
Es gibt regionale Unterschiede, genau. Aber der Weltrekord bleibt in Baden-Württemberg.
Jedenfalls wird das Wetter am Wochenende sonnig. Vielleicht habt ihr Zeit und Lust, irgendwo eine Tischtennisplatte zu suchen. Wünschen wir euch viel Spaß bei auf jeden Fall.
Genau, Montag sind dann Moritz und Sebastian für euch hier und wir ab Mittwoch wieder. Bis denn.
Schönes Wochenende.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.